Heute also in der Literatursendung ein Text von Georg Lukács aus seinem Buch Die Zerstörung der Vernunft. Und wir hatten schon in den vergangenen Sendungen daraus gelesen, und zwar aus dem Aufsatz Einige Eigentümlichkeiten der geschichtlichen Entwicklung Deutschlands. Ich wiederhole den letzten Absatz, den wir vor 14 Tagen hier gelesen haben, und fahre dann im Text fort. Einige Eigentümlichkeiten der geschichtlichen Entwicklung Deutschlands. Für die deutsche Entwicklung bedeutet jedoch diese Konstellation das Hineinwachsen der Überreste der deutschen Misere in einen besonders reaktionären, durch keinerlei demokratische Kontrolle gestörten Imperialismus. Besonders verheerend wirkt sich diese Entwicklungstendenz in Deutschland darum aus, weil dadurch die alte Servilität des durchschnittlichen und auch des geistig und moralisch hochentwickelten Intellektuellen nicht nur aufbewahrt bleibt, sondern noch eine neue ideologische Weihe erhält. Die Überreste des Absolutismus, die vom Bismarckschen Bonapartismus zugleich konserviert und modernisiert wurden, haben in der politisch-moralischen Geisteskultur der Beamtenseele eine besondere Stütze. Der Bürokrat betrachtet es als seinen besonderen Standesstolz, die Verfügungen der höheren Instanz technisch vollkommen durchzuführen, auch wenn er mit ihnen inhaltlich nicht einverstanden ist. Und dieser Geist, der in Ländern mit alten demokratischen Traditionen sich auf das Beamtentum im engsten Sinne beschränkt, ist in Deutschland weit über die Bürokratie hinaus verbreitet. Sich den Entscheidungen der Obrigkeit bedingungslos zu beugen, wird als besondere deutsche Tugend betrachtet, im Gegensatz zu den westlich-demokratisch freieren Anschauungen und immer stärker als Kennzeichen einer sozial höheren Stufe verherrlicht. Selbst Bismarck, der persönlich und institutionell dieses Hinüberwachsen der politischen, gesellschaftlichen Miserabilität aus dem Kleinstaatendasein in die vereinte, machtvolle Nation, dieses Perennieren der Nullität der öffentlichen Meinung mächtig förderte, kritisiert gelegentlich den deutschen Mangel an Zivilcourage. Aus den hier angedeuteten Gründen entartet diese Tendenz in der wilhelminischen Periode geradezu zu einem Byzantinismus der Intelligenz in eine nach außen prahlerische, nach innen kriecherische Servilität breitester Mittelschichten. Dies ist, wir wiederholen, eine manchmal ungewollte geistige Kapitulation vor der geschichtsfälschenden Propaganda der Verherrlichung der Zurückgebliebenheit Deutschlands, wie sie bereits in der Bismarck-Periode einsetzte, die aber jetzt in einer feineren, höheren, manchmal subjektiv oppositionellen, objektiv stets scheinoppositionellen, daher umso wirksamer dem Imperialismus dienenden Form auch die fortgeschrittensten und am meisten entwickelten Teile der führenden bürgerlichen Intelligenz erfasste. Hier ist die soziale Verwandtschaft und mit ihr auch die geistige Parallelität zwischen der höheren und der ordinären, reaktionären Ideologie handgreiflich fassbar. Ebenso wie etwa der buddhistische Quietismus Schopenhauers mit der kleinbürgerlichen Apathie nach der Niederlage der Revolution von 1848 und die von Nietzsche geforderte Verwandlung des Verhältnisses zwischen Kapitalisten und Arbeitern in eines zwischen Offizieren und Soldaten mit bestimmten kapitalistisch-militaristischen Wünschen der imperialistischen Periode parallel gehen, ihnen entsprechen, so verhält es sich auch hier. Mit der Feststellung dieser Parallelität wird der geistige Niveauunterschied keineswegs bestritten. Im Gegenteil, dieser steht weiter im Vordergrund unseres Interesses, jedoch nicht in erster Linie der intellektuellen Höhe wegen, sondern weil durch sie die soziale Reichweite der reaktionären Strömungen wächst, weil diese Strömungen Schichten erfassen, an die sie mit ihren normalen geistigen Mitteln nicht heranreichen, die ihrer Alltagsstimme gegenüber verachtungsvoll schwerhörig wären. Nur in den letzten sozialen Konsequenzen, und diese sind für das Schicksal Deutschlands auch geistig ausschlaggebend, münden sie in denselben Strom der Reaktion. Wenn zum Beispiel am Anfang des ersten imperialistischen Weltkrieges J. Plenge die Idee von 1914 als die Höheren und Deutschen den Ideen von 1789 entgegenstellte, so ist damit ein großer Teil der besten deutschen Intelligenz auf das Niveau der treitschkischen Propagandahistorik gesunken. Besonders krass kann man diese Prinzipienlosigkeit, diesen Verlust des intellektuellen und moralischen Niveaus in den Broschüren des Kriegsanfangs beobachten. Man denke, um nur ein sehr bezeichnendes Beispiel hervorzuheben, an die Kontrastierung der Helden, die Deutschen, und Händler, englische Demokratie, bei Werner Sombart. Auch der Zusammenbruch des wilhelminischen Systems im ersten imperialistischen Weltkrieg und die Errichtung der Weimarer Republik bringen für die Demokratisierung Deutschlands, für die Entstehung tief verwurzelter demokratischer Traditionen in den breitesten Massen, auch außerhalb des klassenbewussten Proletariats, keine radikale Wendung. Erstens ist diese politische Demokratisierung weniger aus der inneren Macht der Volkskräfte als aus einem militärischen Zusammenbruch entstanden. Weite Kreise der deutschen Bourgeoisie akzeptierten Republik und Demokratie teils aus einer Zwangslage, teils, weil sie von ihnen außenpolitische Vorteile, günstigere Friedensbedingungen durch Wilsons Hilfe und so weiter erwarteten. Hier ist ein großer Unterschied zur Demokratischen Republik in Russland 1917. Dort waren breite Kleinbürger und Bauernmassen von Anfang an entschieden demokratisch und republikanisch. Wenn auch in der Großbourgeoisie sehr ähnliche Stimmungen wie in Deutschland zu beobachten waren, wenn auch die Führerschicht der kleinbürgerlich-bäuerlichen Demokratie sich verräterisch der Demokratie gegenüber verhalten hat. Die Spaltungen zum Beispiel bei den Sozialrevolutionären zeigen deutlich diese demokratischen Stimmungen der kleinbürgerlich-bäuerlichen Massen. Zweitens wirkte sich die verspätete Entwicklung Deutschlands auch hier aus. Gleich beim Ausbruch der bürgerlich-demokratischen Revolution stand 1918 das Proletariat als die entscheidende gesellschaftliche Macht da, war aber infolge der Stärke des Reformismus, infolge der damaligen ideologischen und organisatorischen Schwäche des linken Flügels der Arbeiterbewegung, den Problemen der Erneuerung Deutschlands nicht gewachsen. Die bürgerliche Demokratie war deshalb, wie dies Engels schon viel früher prophetisch vorhergesehen hat, im Wesentlichen eine Vereinigung aller bürgerlichen Kräfte gegen die drohende Gefahr einer proletarischen Revolution. Die unmittelbar erlebten Erfahrungen der russischen Revolution von 1917 wirkten hier sehr stark, nicht nur auf die Bourgeoisie selbst, sondern auch auf den reformistischen Flügel der Arbeiterbewegung. Dieser hat dementsprechend die gegen das Proletariat gerichtete demokratische Koalition aller bürgerlichen Kräfte tatsächlich bedingungslos unterstützt. Ja, war ihr eigentliches Zentrum, ihre Kraftquelle. Daher ist die Weimarer Republik im Wesentlichen eine Republik ohne Republikaner. Eine Demokratie ohne Demokraten, wie es selbstverständlich unter historisch ganz anderen Umständen die Französische Republik zwischen 1848 und 1851 gewesen ist. Die mit den Reformisten verbündeten linksbürgerlichen Parteien dienten nicht der Verwirklichung einer revolutionären Demokratie, sondern waren unter den Parolen von Republik und Demokratie im Wesentlichen Ordnungsparteien. Was praktisch so viel bedeutet, dass an der gesellschaftlichen Struktur des wilhelminischen Deutschland möglichst wenig verändert wurde. Bestehenbleiben des junkerlichen Offizierkorps, der alten Bürokratie, der meisten Kleinstaaten, keine Agrarreformen und so weiter. Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, dass in den Volksmassen, die, wie wir gesehen haben, niemals eine demokratische Erziehung erhalten haben, in denen keine demokratischen Traditionen lebendig waren, sehr bald eine tiefe Enttäuschung an der Demokratie entstand, dass sie sich verhältnismäßig rasch von der Demokratie abwandten. Dieser Prozess hat sich besonders beschleunigt und vertieft, weil die Weimarer Demokratie gezwungen war, die tiefste nationale Erniedrigung, die Deutschland seit der napoleonischen Zeit erlebt hat, den imperialistischen Frieden von Versailles durchzuführen und ins Leben zu setzen. Den demokratisch nicht erzogenen Volksmassen galt also die Weimarer Republik als das Vollzugsorgan dieser nationalen Erniedrigung im Gegensatz zu den Zeiten der nationalen Größe und Expansion, die mit Friedrich II. Von Preußen, Blücher und Moltke, also mit monarchistisch undemokratischen Erinnerungen verbunden waren. Hier kann man wieder den großen Gegensatz zwischen der deutschen und der französisch-englischen Entwicklung beobachten, wo die revolutionär-demokratischen Perioden, Cromwell, die große Revolution und so weiter, wo die revolutionär-demokratischen Perioden, Perioden des höchsten nationalen Aufschwungs sind. Die Umstände der Entstehung der Weimarer Republik unterstützen die alte Auffassung von der spezifisch deutschen, dem deutschen Wesen einzig gemäßen antidemokratischen Entwicklung, geben einen scheinbar einleuchtenden Vorwand zu der Legende, dass deutsche nationale Größe nur auf antidemokratischen Grundlagen entstehen könnte. Die Philosophie, Geschichtsschreibung und Publizistik der Reaktion hat diese Lage denn auch weidlich ausgenützt und der linke Flügel des Bürgertums und der bürgerlichen Intelligenz vermochte dem nichts Wirksames entgegenzusetzen. So verstärkte sich im Laufe der Weimarer Republik in breiten Schichten des Bürgertums und Kleinbürgertums das alte Vorurteil, dass Demokratie in Deutschland eine westliche Importware, ein schädlicher Fremdkörper wäre, den die Nation, um zu gesunden, auszuscheiden hätte. Die Traditionslosigkeit vieler subjektiv überzeugter Demokraten zeigt sich darin, dass sie ihrerseits diesen angeblich ausschließlich westlichen Charakter der Demokratie zur Grundlage ihrer Propaganda machten, ihr Antideutschtum, ihre Begeisterung für die westliche Demokratie taktlos und untaktisch in den Vordergrund stellten und damit der Reaktion in ihrer antidemokratischen Legendenbildung ungewollt eine Hilfe leisteten. Am deutlichsten ist diese Ideologie im Kreis der damaligen Weltbühne sichtbar. Dazu kommt ein nihilistisches Verhalten breiter Kreise der radikalen bürgerlichen Intelligenz, der nationalen Erniedrigung gegenüber abstrakter Pazifismus, welcher Nihilismus auch, wenngleich in anderen Formen, in die radikale Arbeiterbewegung Eingang fand. Besonders stark war diese Tendenz in der USPD, aber sogar die Kommunistische Partei Deutschlands war unter dem Einfluss der ideologischen Fehler Rosa Luxemburgs am Anfang ihrer Entwicklung nicht frei von einem nationalen Nihilismus, den erst das Vorbild der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und namentlich die stalinsche Theorie der nationalen Frage überwinden halfen. Trotzdem sind die offenen Restaurationsversuche der Hohenzollernschen Monarchie gescheitert. Kapp-Putsch 1920. Die Partei dieser Restauration, die Deutschnationale, konnte nie zu einer wirklich großen, entscheidenden Massenpartei erwachsen, obwohl ihre Vertreter wegen der antiproletarischen, antirevolutionären Tendenzen der Weimarer Republik die meisten ihrer Machtposten im zivilen und militärischen Apparat behalten haben. Erst als infolge der großen Krise, die im Jahr 1929 einsetzte, die Enttäuschung breitester Massen ihren Gipfelpunkt erreicht, gelingt es der Reaktion, sich eine Massenbasis zu schaffen. In der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, im Hitlerfaschismus. Es kommt deshalb in diesen einleitenden Betrachtungen darauf an, jene gesellschaftlich-ideologischen Züge kurz zu skizzieren, die diesen beschämend raschen und noch beschämender dauerhaften Siegeslauf des Faschismus in Deutschland ermöglichten, kurz darauf hinzuweisen, wie er aus der bisherigen deutschen Entwicklung mit einer gewissen Notwendigkeit herauswächst, zugleich jedoch anzudeuten, worin seine spezifisch neuen Eigenschaften bestehen und auch, warum dieses Neue nur eine qualitative Steigerung früher bereits vorhandener Tendenzen bedeutet. Wir haben gesehen, dass die Weimarer Republik infolge der Art ihres Entstehens, der sozialen Mittel ihrer Verteidigung gegen links, ihrer Befestigung und ihres Aufbaus einerseits eine Republik ohne Republikaner, eine Demokratie ohne Demokraten gewesen ist. Die erste Begeisterung der Massen ist rasch verflogen, mit dem Zusammenbruch der Hoffnungen auf einen Wilsonschen Frieden für eine deutsche Demokratie, mit der Enttäuschung der Erwartungen, die an die Sozialisierung geknüpft waren. Insbesondere in dem revolutionär gesinnten, linksgerichteten Teil der Arbeiterklasse verfestigt sich eine feindliche Einstellung zum Weimarer System, das mit der Ermordung der größten Helden der neuen revolutionären Arbeiterbewegung Deutschlands, Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs, seine Gründung vollzog. Andererseits waren, wie wir ebenfalls gesehen haben, die Anhänger der Hohenzollern-Restauration der entschiedenen Reaktion der Anfangszeit viel zu schwach, um einen dauerhaften Umsturz zustande zu bringen. Es ist auch bezeichnend, dass ihre Anhängerschaft niemals zu einer wirklichen Massenbewegung erwuchs. Hier enthüllte sich, dass das Hohenzollern-Regime nie eine wirkliche Massenbasis besaß. Keineswegs zufälligerweise. Der offen und streng obrigkeitliche Charakter der alten Form der Reaktion konnte, solange die Herrschaft der Hohenzollern unerschüttert war oder wenigstens zu sein schienen, die Majorität der Bevölkerung in der Stimmung einer begeisterten Loyalität festhalten. Nach dem Zusammenbruch aber, als eine neue, wenig populäre Obrigkeit entstand, als die Restauration nur mit Mitteln des bewaffneten Aufstandes oder in seiner Vorbereitungszeit auf dem Wege einer entschiedenen Opposition durchführbar wurde, enthüllte sich die quantitative und qualitative Schwäche der Massenbasis der alten Reaktion. So erhielt die Weimarer Republik infolge der Schwäche ihrer Gegner von links und von rechts eine innerlich sehr labile, durch ununterbrochene Konzessionen an die Reaktion erkaufte Existenzmöglichkeit, die, solange Deutschland nicht in der Lage war, offen den Versailler Frieden zu kündigen, auch durch außenpolitischen Druck und die entsprechenden außenpolitischen Erwägungen der deutschen Imperialisten unterstützt war. Für einen richtigen Umsturz mussten neue Bedingungen entstehen. Unter diesen Bedingungen steht in erster Reihe die klassenmäßige Gewichtsverschiebung innerhalb der Reaktion. Seit dem Kriegsverlust werden die Monopolkapitalisten zu ihrer führenden Schicht. Dies ist auch der Abschluss einer langen Entwicklung, aber ein Abschluss, der qualitativ Neues bringt. Schon 1848 spielten die den damals entwickeltesten deutschen Kapitalismus vertretenden rheinischen Großindustriellen, obwohl ihre Mehrzahl liberal, also oppositionell war, eine große Rolle in der Niederlage der Revolution, in der neuerlichen Befestigung des antidemokratischen Regimes in Deutschland. Mit ihren Vereinbarungsbestrebungen gaben sie den monarchistisch-antidemokratischen Kräften eine Atempause zur Zeit der aufsteigenden revolutionären Welle mit ihrer formalistisch-parlamentarischen, stets loyalen Opposition, trugen sie zur Desorganisation der demokratischen Abwehrbewegung gegen die zum Gegenschlag rüstende Hohenzollern-Reaktion bei und so weiter. Unter Bismarck und noch unter Wilhelm II. Wächst, entsprechend der rapiden Entwicklung des deutschen Kapitalismus, der Einfluss der Großbourgeoisie auf die Linie der Regierung. Dieser Einfluss geht aber mehr über Hintertreppen. Die offizielle politische Führung bleibt von seltenen Ausnahmen, zum Beispiel Dernburg, von seltenen Ausnahmen abgesehen, in den alten Händen, bewährt ihre alte obrigkeitliche Technik. Ja, die Regierungsart von Wilhelm II. Erscheint als eine imperialistische Renaissance des Stils von Friedrich Wilhelm IV. Auch nach der Niederlage im Weltkrieg wirkt sich der nunmehr entschieden führend gewordene Einfluss des Monopolkapitals oft hinter den Kulissen aus, Man wählt mit Vorliebe von andersher legitimierte Durchführungsorgane und Fassadenplastiken. Hindenburg, Brüning, Schleicher und so weiter. Das Bündnis mit dem preußischen Junkertum, mit dem junkerlichen Patriziat der Militär- und Zivilbürokratie bleibt bestehen. Jedoch in diesem Bündnis übernimmt das Monopolkapital die führende Rolle in allen Fragen. Es begnügt sich nicht mehr damit, in ökonomischen Komplexen, die für seine Interessen lebenswichtig sind, seine Ziele durchzusetzen.